Getting Wild.
Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Diese Episode wird präsentiert von Slowenien-Tourismus.
I feel Slovenia.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Gracias. Hallo.
Oh, eine Hola. Wilde Mixtur.
Ja,
der guten Sprachen.
Tag. Lieber Andi, wir sind wieder da.
Hallo,
unser
Ralle.
Comeback läuft, würde ich sagen. So, wir sind ganz gut reingekommen.
Rückmeldung Italienisch gut. Und Spanisch.
Alles. Ich habe alles drauf. Wie immer. Mhm. Du weißt ja, ich bin eine wandelnde Sprachbox.
Genau.
Frag mich was, ich beantworte es.
Nicht. Wie viel Uhr ist es?
Hola, que tal de hora.
Also, ich dachte, jetzt kommt irgendwie 9.30 Uhr oder 5.12 Uhr, weil wir im Five O'Clock Club sind.
Wir sind im 5 Uhr Club.
Ja, ja, genau, ne, deswegen.
Im späteren 5 Uhr Club.
Genau,
also,
wir nehmen immer um.
War voll schon. Der 5 Uhr Club war schon voll. Mhm. Sind wir jetzt im 8 Uhr Club.
Ja, das ist auch eine Frage des Alters.
Richtig.
Man kommt nicht mehr rein.
Nee, wir werden nicht mehr reingelassen.
Nee, du kommst hier nicht rein.
Wir Sorry. Bleiben draußen.
Ja, nee.
Ja, wir müssen draußen bleiben.
Mit Aber den Klamotten ja, nicht.
Ja, dafür kommen die nicht in unseren 8 Uhr Club.
Ja, natürlich. Das ist auch so ein Stück weit der Elitäre.
So sieht's aus, genau. Also, wie geht's dir? Was läuft? Was geht?
Ja, es geht ganz viel. Es ist, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir haben ja schon länger nicht mehr intensiv gesprochen. Also wir haben ja quasi jetzt unseren Podcast wieder aufgefrischt mit den letzten Folgen. Aber es ist immer noch so ein großes schwarzes Loch für mich da, was so in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe ja immer nur dich über Instagram verfolgt und deine Machenschaften. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was so seit damals passiert ist eigentlich. So, der Sommer, wie war dein Sommer? Weil jetzt ist ja Winter und das ist auch schön. Also ich finde, es ist dann schön, sich nochmal an den Sommer zu erinnern und mit ein paar vielleicht heiteren Geschichten uns alles zu belustigen.
Ich trug Kleider.
Ja, das kennen wir ja schon von früher bei dir. Na, ist unangenehm.
Ja.
Aber ich toleriere das. Ich bin ja, also ne, ist okay.
Oh, jetzt aufpassen, ne? Gratwanderung jetzt gerade.
Ja, ja, deswegen habe ich gerade noch die Kurve gekriegt.
Gesellschaftliche Gratwanderung, Wokeness, gerade, Andi, gefährlich. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, über deine Rolle als Mann irgendwann, so in deinem Verständnis, auch in der heutigen Zeit.
Als alter, weißer Mann willst du mir jetzt hier unterstellen?
Nein.
Nö, weil ich mich gerade ganz kurz mal in meinem jugendlichen Leichtsinn genau ja aber ich habe ja gesagt nein also ich das kann ja jeder machen wie er will und wenn du Kleider tragen möchtest dann mach das gerne
ja ich bin mit meinen Kleidern auf jeden Fall ein bisschen rumgekommen aber gar nicht was ist passiert ja krass viel eigentlich ich habe letztes Mal habe ich gedacht dieses Jahr war ich noch gar nicht so oft weg und dann habe ich mir mal so meine Fotos angeguckt da war doch einiges los womit fange ich an ich habe meinen Sohn besucht der in Budapest studiert hat im Sommer noch jetzt nicht mehr ist wieder da das war sehr schön. Das war super sogar. Budapest kennst du wahrscheinlich. Du warst ja schon überall.
Ich habe sofort wieder Bilder im Kopf. Es ist zu krass gewesen damals. Es ist wirklich unglaublich gewesen damals in Budapest. Ich meine, es wäre 1997 gewesen. Ah, krass. Aber es ist eine sehr schöne Stadt.
Ja, ist der Hammer. Genau, man kommt da super hin. Von überall in Deutschland aus, in meinem Fall von Köln aus. Und ja, da war ich eine Woche und hab mich da wohlgefühlt. Ich war ja mit der, mein Sohn hat da studiert und ich habe dann die ganzen jungen Leute kennengelernt und durfte mit denen abends Bier trinken gehen zum Beispiel. Wir haben Karten gespielt und ich habe gedacht so, wow, vielleicht schreibe ich mich nochmal ein, vielleicht werde ich nochmal Student. So ein starkes Gefühl war das.
So ein starkes von, Gefühl nach
so ein
dem Bier.
Gefühl von Jugend.
Genau.
Ja, genau. Was Bier alles bewirken kann, ne?
Genau, ich hatte auch letztens Bier getrunken und dachte, ich studiere jetzt auf Lehramt.
So, gut. So am nächsten Tag haben wir ganz schön Kater gehabt, ne?
Genau. Hast du nicht auch auf Lehramt studiert? Bist du nicht Lehrer?
Das ist vollkommen richtig.
Oder Lehrkörper?
Nein, ich bin kein Lehrkörper. Ich war auf dem Weg, ein Lehrkörper zu werden.
Ja.
Tatsächlich ist der Begriff Lehrkörper, alle Lehrer, die jetzt zuhören, ich mag euch, aber auch in Teilen nicht. So, aber da könnt ihr teilweise gar nichts für. So, es ist das System, sagen wir.
Aber die können teilweise schon was dafür.
Das ist vollkommen richtig. Aber ja, nicht alle. Es gibt ja die großen Ausnahmen, wie in jedem Beruf so. In deinem Beruf,
genau.
In meinem Beruf gibt es auch die einen und die anderen.
Das sage ich an dieser Stelle auch immer, damit ich politisch korrekt bin.
Vollkommen richtig.
Aber es gibt auch richtig beschissene Lehrer.
Absolut.
Aber auch total gute Lehrer.
Ich reg mich trotzdem jeden Tag auf.
Ja.
Und ich bin froh, wenn meine Tochter, die geht jetzt noch 2,5 Jahre zur Schule, wenn das Thema fertig ist. Und es tut mir eigentlich total leid, weil Schule ja eigentlich, na gut, Spaß gemacht hat es uns damals auch nicht. Aber wir hatten halt eine gute Zeit und wir hatten noch Zeit. Die haben ja alle gar keine Zeit mehr, so, um Dinge zu machen, die Kids. Ist einfach verändert. Wo waren wir stehen geblieben, lieber Andi?
Bei Lehrern.
Und ich stelle fest, ich war auf dem Weg, Lehrer zu werden. Genau, jetzt war ich eigentlich in Budapest, aber jetzt sind wir noch weiter zurück in unserer Nostalgietabelle. Ja, ich wollte mal Lehrer werden, Sonderschullehrer. Deutsch und Sport habe ich studiert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich wegen den Lehrern nicht Lehrer werden möchte.
Dabei ist ja gerade gut, dass man das System von innen aufräumt. Aber wenn du dann dir das Kollegium anguckst, das macht ja auch keinen Spaß. Wobei du als Lehrer ja dann auch meist mit den Schülern zu tun hast und gar nicht so sehr mit den Kollegen, oder?
Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber ich habe während dem Studium relativ viele Sachen gemacht, so Fortbildung und sowas, für Lehramtsanwärter. Das waren so theaterpädagogische Fortbildungen. Und diese ganzen Diskussionsrunden, wie lange was vorangeht und so, wenn man das so mitbekommt, dass es heute auch immer das tatsächlich auch sich so bewahrheitet, dass Entscheidungen eine Ewigkeit brauchen, bis sie dann doch nicht umgesetzt werden. Nee, nicht mein Fall, war genau die richtige Entscheidung. Ich habe mich damals für Musik machen entschieden. Ich bin nachdem ich versucht habe, Lehrer zu werden, habe ich ja versucht, Musiker zu werden. Das war eine intensive, gute Zeit. Auch die richtige Entscheidung.
Also bist ja Musiker.
Die richtige Entscheidung getroffen.
Bist ja Musiker geworden, ne?
Richtig, für 5 Jahre, genau.
Ja. Aber lass mich nochmal ganz kurz einsteigen, also bei den Lehrern, was ich immer interessant finde, also ich frage mich halt immer, wieso, warum? Mhm. Weil wenn ich Kommunikation mit Lehrern habe, dann fällt mir mal auf, die sind wahrscheinlich, weil sie nie aus dem Bereich Schule rausgekommen sind oder gelernt haben, wie man zum Beispiel kommuniziert, so bestimmte Regeln, die man so als Erwachsener im Berufsleben einhält, weil man ja immer nur mit SchülerInnen zu tun hat. Mhm. Ja, also zum Beispiel lernen wir ja, wenn man eine E-Mail bekommt, antwortet man darauf. Man bestätigt kurz was. Also so einfache Regeln, die gehen ganz vielen ab. Und denkst du dir, Mann, ja klar, also in der freien Wirtschaft würdet ihr damit komplett untergehen mit euren Verhaltensweisen. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Und dann sehe ich manchmal so junge Lehrer, die schon mit so einer negativen Einstellung reinkommen, wo ich denke, mein Gott, ihr habt noch irgendwie 20, 30 Jahre vor euch, geht doch mal irgendwie mit einer positiven Einstellung an die Sache ran. Also man sieht das schon anhand der Körpersprache. Denke ich mir, mein Gott, also das färbt doch komplett auf die Kinder ab. Es gibt aber auch, und das stelle ich auch immer wieder fest, habe jetzt letzte Woche einen getroffen, total sympathischen, zugewandten, offenen jungen Mann, Lehrer ist und dachte, ach guck mal, es gibt auch solche, also von daher, ja, aber
Ja, genau. Es ist natürlich so, dass die schwarzen Schafe wie immer dann auf eine ganze Branche abfärben, so, ne? Es ist tatsächlich aber auch so, dass ich finde, dass sich das ein bisschen gewandelt hat an die, Lehrer, die kommunizieren ja meistens sowieso mit den Kids über Teams oder so, ja, also wo dann Kommunikation wohl dann schon stattfindet, mit Eltern eher weniger, ja, ab einem gewissen Alter, weil die dann ja selbst auch verantwortlicher sind, die Kids. In meinem Berufsumfeld, wird bestimmt dein Berufsumfeld auch betreffen, also dieses nicht mehr antworten auf E-Mails, ghosten, das kommt ja immer häufiger vor, muss ich sagen. So, also einfach, keine Ahnung, ich habe für mich so einfach so meine eigene Regel und sage, innerhalb von 24 Stunden möchte ich Leuten antworten. So, klappt tatsächlich meistens so, aber es ist in der Regel auch, eigentlich ist es fast mittlerweile die Regel, dass Leute auch nach einer Woche antworten oder so. Also das finde ich seltsam.
Es ist aber auch eine Frage der Höflichkeit und des Respekts. Also ich finde auch, vielleicht ist man dann sehr oldschool, dass man zügig antworten will, das ist auch mein Anspruch und das mache ich auch immer. Und wenn ich einfach nur schreibe, danke für die Nachricht, ich kümmere mich nächste Woche drum oder sonst irgendwas, aber eine kurze Bestätigung, ich finde, das gehört sich einfach und ich stelle aber fest, dass das bei vielen, gerade jüngeren Menschen einfach Usus ist, teilweise auch gar nicht zu antworten. Und dann bekommst du original, habe ich schon diverse Male erlebt, 4 Monate später eine Mail. Ja, können wir so machen. Dann denkst du, was? Worum geht's? Was war nochmal? So, also das ist wirklich, das ist aber so gar kein Problem. Und ich dachte schon immer, was ist denn passiert? Ich hatte dann versucht, nochmal zwischendurch Kontakt aufzunehmen. Ich dachte schon, es muss irgendwas passiert sein. Diese Person ist komplett verschwunden. Hab mir schon Sorgen gemacht. Und dann kommt sie so, da, kann man so machen. Weiter geht's. Und dann so, okay, hallo, alles okay? Wie geht's dir? Was ist passiert? Keine Entschuldigung, gar nichts. Das ist einfach ganz Normalste der Welt. Da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Da will ich mich auch nicht dran gewöhnen.
Nein, da wäre das eine Petition, werden wir jetzt hier aufsetzen. So, bin ich dabei.
Aber
wir sind ja eh, wir waren ja eh letztes, als wir wieder reingestartet sind, waren wir ja schon sehr politisch, dass wir eine Partei werden. Das könnten wir mit draufsetzen ins Parteiprogramm. Das wäre der erste Punkt.
Ja, gesetzlich Vorschriften, E-Mails innerhalb von 24 Stunden zu beantworten und zumindest einen Daumen hoch zu schicken oder irgendwie sowas. Das kann man ja teilweise mit E-Mail-Programmen machen.
Oder
das Mindeste.
Und ein passendes Emoji dazu.
Ja. So. Genau. Apropos Emoji. Wie war es denn in Budapest? Also wie hat dir die Stadt gefallen, die ganze Atmosphäre?
Budapest ist ja so ein bisschen Paris in Mini-Format, würde ich sagen. Es hieß ja auch früher immer das Paris des Ostens.
Mhm.
Und ich kann dem schon zustimmen, muss ich sagen. Eine wunderschöne Stadt, so. Alles sehr kompakt. Man kann super viel dort zu Fuß oder mit dem Rädchen machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind da ganz schön weit rumgekommen. Haben, glaube ich, die wichtigsten Sachen alle nochmal abgegrast. Man kann da super essen gehen. Das haben wir gemacht auch. Ungarisch natürlich.
Ach so.
Gulasch in dem Sinne. Und im Baguette-Gulasch waren wir essen. Das war sehr lecker. Genau, dann keine Ahnung. Also eine bunte Stadt. Die Menschen, die waren kritisch, muss ich sagen. So, die wirkten. Mein Sohn sagte immer, die sind so schlecht gelaunt. Und ein Professor an der Uni hat ihn gefragt: Na, wie seid ihr angekommen? Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die Budapester alle immer so ein bisschen mürrisch sind? So. Und dem ist auch so tatsächlich. Also die lächeln sehr wenig. Aber wir haben sie geknackt. Wir haben einfach gnadenlos zurückgelächelt. Und keine Ahnung. Ich habe dann für mich so die Rückfolgerung gehabt, weil dieses Land ja andauernd besetzt war und bedroht war über die ganzen Jahrhunderte, dass da vielleicht so eine Schwermut drauf liegt.
Aber da komme ich dann wieder auch, was ich eben mit den Lehrern meinte, das ist aber auch generell so, auch im Supermarkt oder sonst irgendwo, versuch doch einfach mal zu lächeln und du kriegst eine komplett andere Reaktion der Menschen. Also wenn du jetzt lächelnd durch die Stadt rennst, dann beglückst du doch alle Budapester oder die denken, da ist ein komplett verstrahlter Tourist unterwegs. Aber grundsätzlich ist es doch erstmal eine schöne Sache und wir als Rheinländer lächeln ja eh den ganzen Tag, ne? So, und dann, aber kann gut sein. Ich meine, auch wenn man unter Orban lebt, dann hat man ja auch nicht viel zu lachen.
Ja, das war tatsächlich feststellbar, da habe ich auch nachgefragt, weil es gab schon Demonstrationen da, auch in dem Zeitpunkt, wo ich da war. Mein Sohn sagte so, nee, es taucht auch gar nicht in Nachrichten auf. Also das wird alles geflissentlich weggeblockt. So, das fand ich schon krass, auch mitzubekommen dann. Aber wie gesagt, ich habe mir dann so ein paar Läden gesucht, wo ich regelmäßig hingegangen bin, zum Beispiel zum Frühstücken. Ich habe mir da so ein Apartment angemietet mit Blick auf die Donau, der feine Herr, so richtig schön, ne? Musste morgens ein bisschen arbeiten, der Sohn war in der Uni und dann haben wir uns halt getroffen so. Und dann war ich immer frühstücken in einem Café und dann haben die am Ende zurückgelächelt auch. Wir haben uns gegenseitig lächelnd verabschiedet. Also, geht doch, sag ich. Also das unterstützt deine These.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Budapest, also es ist wirklich schön. Ich bin froh, dass ich relativ früh noch in den 90ern da war. Vielleicht war es auch, ich meine, naja, was früh ist, Ende der 90er, 96, 97 muss ich da gewesen sein. Und da hat ein Freund von mir studiert und ich habe ihn da besucht für eine Zeit. Und,
hat er Medizin studiert da?
Ich weiß nicht, was er studiert hat.
Weil er viel zum Medizinstudieren dahin geht.
Ich glaube BWL oder irgendwie sowas hat er studiert oder VWL, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Und der hat mit einem Deutschen zusammengewohnt, der da lebte. Der hat sich den Namen eines amerikanischen Bundesstaats gegeben. Ich meine, er hieß Ohio. Und der lebte da. Und dann habe ich die beiden besucht in der Wohnung, sehr schöne Wohnung.
Und die Wohnung da überhaupt.
Super. Und ich kam an, abends mit dem Zug. wir haben dann ein paar Bier getrunken. Mein Kumpel hat mich am Bahnhof abgeholt und dann waren wir schon so ein bisschen angeschäkert. Und dann meinte er, oh, er hätte jetzt noch einen Job, ob ich mitkommen wollte. Denn das Goethe-Institut hat da einen Radiosender oder hatte damals einen. Und er hatte immer nachts um 12, von 12 bis 1, eine Stunde Radio. Und wir waren schon beide total angeschäkert und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir zusammen hin und dann haben wir beide eine Stunde Radio gemacht. Ja, das waren meine ersten Hörfunkerfahrungen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer gehört hat, es war auf jeden Fall ziemlich schräg, kannst du dir sicherlich vorstellen. Also ich und dann noch mit Alkoholeinfluss oder unter Alkoholeinfluss. Es war auf jeden Fall eine coole Sache.
Du erlebst sehr häufig, dass du viel Alkohol trinkst. Du.
Genau, ja, damals noch, als ich jung war.
Ja, ne? Nee, hast du ja auch gesagt, jetzt letztens hast du auch noch mal ein Bier getrunken. Ne?
Echt?
Oh. Ja, hast du gerade eben gesagt.
Ja, krass. Genau, und was ich aber toll fand, es war noch, hatte noch so ein Ostcharme. Ich war Jahre später noch mal da und da hat man schon gemerkt, es wurde immer westlicher. Und das war damals noch so, da gab es so alte Kantinen, wo da irgendwie so gefliest in Souterrains. Da hast du irgendwie für 1,50 Euro oder 1,50 Mark damals irgendwie ein Essen bekommen. Das war schon cool. Dann wurden wir irgendwann mal in einer Bar überfallen. Das war auch spannend. Da waren plötzlich unsere Portemonnaies weg. Dann haben wir mit irgendwelchen Leuten gesprochen. Da kam mich einer an, der hat uns ganz billig gelockt mit, Deutschland, Lothar Matthäus. Und wir so, ja, dann kam man ins Gespräch. Und irgendwann merken wir, unsere Taschen sind alle leer. Und dann haben wir den aber nicht rausgelassen. Und dann wollte er uns die Sachen nicht wiedergeben. Das war hin und her, war super spannend. Und dann sind wir danach ins Gellertbad gegangen. Kennst du das vielleicht?
War ich auch.
Und da gab es nämlich eine Party. Und das war das Abgefahrenste sowieso. Mhm. Es waren... Also man konnte da in diesen, kennst du das, sind so wie so römische Tempel mit ganz mattem Licht. Und da gibt es so verschiedene kleine runde Pools, einen großen und so weiter. Und stell dir vor, alle Leute in Badekleidung und dann Party. Ja, irgend so eine Techno-Elektro-Party oder so. Und ich weiß nur, ich saß in so einem Whirlpool bei Dämmerschein, hatte in der linken Hand eine Flasche Wein, in der rechten Hand eine Zigarette. Man hat ja damals noch geraucht und dachte... Wo asche ich denn jetzt rein? In den Pool? Ich weiß es gar nicht. Nein, aber es war wirklich schräg. Und das war, also in diesem Ambiente eine Party zu haben, das war wirklich abgefahren. Ne? Das war ja auch teilweise dampfbadmäßig und so. Und da hat es natürlich dann auch, hat der Wein natürlich auch ziemlich gebollert. Aber das war, ansonsten ist natürlich kulturell auch sehr viel zu erleben in Budapest.
Auf jeden Fall, genau. Ja, Gellert, ich war auch tatsächlich mal in den 90ern das erste Mal in Budapest, damals auch so ein Studentenjob, da war irgendein Symposium, Umweltsymposium, mit Umweltminister Töpfer damals noch. So, genau. Und ich habe da irgendwie, keine Ahnung, gearbeitet, irgendwie für eine deutsche Delegation. Das war ganz spannend, war mit 10 Tage da vor Ort. Und dann hatten wir auch Zeit, solche Sachen zu machen. Da war ich auch auf meiner, ich bin ja nicht so ein Achterbahntyp. Ich habe ja mit Höhenangst zu tun, da habe ich ja in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, in diesem Podcast. Und es gibt in Budapest einen Freizeitpark und da ist eine Achterbahn, die nicht besonders spektakulär aussieht. Das, was sie aber so unberechenbar macht, ist das Holzgerüst, auf dem sie steht, auch heute noch. Das heißt, also es knirscht und knarscht ganz schön so und das hat tatsächlich, da hatte ich Schiss. Muss ich sagen, war ich froh, als ich wieder raus war. Genau, aber gibt's heute noch und ist auch immer noch ein Holzgerüst, habe ich erfahren. So, ich hoffe, da wurde mal ein bisschen nachgestrichen.
Ja, die Schrauben nachgezogen.
Und nachgezogen, ja, genau. Und das Gellertbad, genau, habe ich nicht als Party-Location erlebt, sondern als reines, als reine Therme, als reines Dampf- und Bad. War cool, auf jeden Fall. Budapest, ja, ich habe viele Städte besucht. Ich war aber auch in der Natur. Ich war relativ oft in Tirol am Walchsee, zweimal dieses Jahr. Ich bin ja Teil dieser ISPO Award Jury und da treffen wir uns ja 4-mal im Jahr. Und da sind immer schöne Bergorte dabei, weil das dann die Sponsoren sind des ISPO Awards. Und das war am Zahmen Kaiser. Ich dachte immer nur, es gibt den Wilden Kaiser, kennt man ja als Skigebiet.
Ja.
Aber der Walchsee liegt am Zahmen Kaiser. Mhm. So sieht's aus. Wunderschön, gelegen. Kann ich nur empfehlen. Absolut, absoluter Traumspot. So, und dann kam der Sommer. Und da wir ja so sportaffin sind, gab es bei mir eine spontane Entscheidung, noch nach Paris zu fahren, zu den Olympischen Spielen.
Werbung.
Hey Andi, hast du schon gehört, Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien werden 2025 gemeinsam Kulturhauptstadt Europas.
Ja, das ist sehr spannend. Zwei Städte, die durch eine Grenze getrennt sind, aber kulturell so super eng miteinander verbunden sind. Und da passt das Motto natürlich perfekt. Go 2025 Borderless.
Absolut. Und stell dir mal vor, das ist ein Jahr voller Festivals, Ausstellungen und Konzerte, die die Vielfalt der Region feiern. Und das alles in einer atemberaubenden Landschaft zwischen Alpen und Adria.
Klingt nach dem perfekten Reiseziel für Kultur- und Naturbegeisterte. Aber was für Veranstaltungen gibt es denn da konkret?
Also das ist zum Beispiel das Festival der Grenzen, bei dem die Geschichte und kulturelle Vielfalt der Region durch Kunst und Theater erlebbar wird. Es geht zum Beispiel darum, wie Grenzen überwunden werden können, kulturell, geografisch und auch emotional.
Oh, das klingt ziemlich interessant, aber wir beide sind ja auch musikalisch sehr interessiert und mit der Musik verbunden. Gibt es auch was Musikalisches zu hören?
Na klar, also da ist zum Beispiel das Go Music Festival, das bringt Künstler aus ganz Europa zusammen. Da hast du dann alles von klassischen Konzerten bis hin zu moderner Weltmusik. Also eigentlich ist für jeden Geschmack etwas dabei und das halt alles in dieser Grenzatmosphäre, sag ich mal.
Und gibt's auch was für mich? Also ich bin ja Künstler, also für Kunstliebhaber.
Da würde ich dir empfehlen, das Kunstprojekt Licht und Schatten. Das wird auf jeden Fall ein Highlight und das zeigt großflächige Lichtinstallationen, die historische Gebäude der Region in quasi ein ganz neues Licht eintauchen.
Ja, das klingt ziemlich cool nach einem einmaligen Erlebnis. Aber jetzt mal die Frage, wie komme ich denn am besten und schnellsten nach Nova Gorica in Slowenien oder nach Gorizia in Italien? Hast du einen Tipp?
Du, das geht ganz einfach. Also entweder mit dem Auto bist du von Süddeutschland aus in etwa 6 bis 8 Stunden da oder du nimmst einfach den Zug über München oder Wien. Und das ist doch einfach immer noch, auch für uns ja, als alte Slow Traveler eine der spannendsten und entspannendsten Reisearten. Und fliegen geht natürlich auch. Also der nächste Flughafen zu den Kulturhauptstädten ist dann in Ljubljana und von Deutschland aus kommst du da eigentlich von allen Flughäfen gut hin. Aber du kannst auch nach Triest oder Venedig. Das sind halt ebenfalls gute Optionen.
Perfekt, das klingt gut. Kultur, Natur, gute Weine und alles relativ nah und kompakt beisammen. Ich würde sagen, Nova Gorica und Gorizia 2025, wir kommen.
Definitiv. Und für alle, die mehr wissen wollen, Infos zu Veranstaltung und Anreise gibt's auf go2025.eu. So, und dann
ja.
Kam der Sommer. Und okay, da wir ja so sportaffin sind, gab es bei mir eine spontane Entscheidung, noch nach Paris zu fahren, zu den Olympischen Spielen.
Ja, damit hast du mich geschockt. Ich sah, glaube ich, auf Instagram hast du ein Bild gepostet und dachte, was macht der denn jetzt da?
Ja, das war tatsächlich eine spontane Entscheidung. Es gab, ich habe mich letztes Jahr schon um Tickets bemüht und dann irgendwie, weiß ich nicht, warum ich mich nicht dafür entschieden habe. Doch, ich weiß es jetzt wieder, weil ich dann parallel dazu mir die Hotelpreise angeguckt habe und dachte ja. So, nee, sorry. Also bei aller Liebe, die Tickets sind noch bezahlbar, aber die Hotelpreise, oh no, habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich aber trotzdem immer so im Hinterkopf gehabt, vielleicht fahre ich mal einen Tag spontan hin, weil wann sind die das nächste Mal so nah? Ja. Und wenn man auch, wie ich im Sportjournalist so arbeitet oder generell Bock auf Sport hat, klar will man dann da irgendwie hin. So. Und dann haben mein Sohn und ich und meine Tochter, wir haben parallel auf Instagram wurde andauernd Werbung geschaltet, hier sind wieder Tickets zu haben. Und dann haben wir an einem Nachmittag reingeschaut und haben dann parallel nochmal nach Hotels geguckt und dann stellte sich heraus, dass die Hotels günstiger geworden sind. Und dann haben wir direkt zugeschlagen. So, dann habe ich den ganzen Nachmittag nach Tickets geguckt und dann habe ich ja noch Glück gehabt, ich habe 10 Kampf gesehen können im Stadion, ja. Dann alle 100 Meter Vorläufe und Stabhochsprung war mit dabei und da waren also ein paar absolute Highlights dabei. Wir haben jetzt so eine Vormittagssession gehabt, die dann aber wahrscheinlich so 5-6 Stunden dauert. Und dann sind wir noch durch die Stadt halt so, ne? Wir haben ein super Apartment gefunden für einen super Kurs. Oberhalb des Rathauses. Am Rathaus selber waren ja auch ganz, da war so ein Treffpunkt
für alle Olympioniken. Da war so ein Platz, wo man dann quasi, keiner konnte Tischtennis spielen, du konntest Basketball spielen, du konntest Übertragungen zusammenschauen. Überhaupt war die ganze Stadt und diese Atmosphäre in der Stadt war ja so einzigartig, weil das alles sehr komprimiert da zusammenkam. Die Stimmung war so positiv, obwohl die Sicherheitsvorkehrungen, Gott sei Dank ja auch, sehr, sehr hoch waren, sehr, sehr viel Militär und Polizei. Aber die waren auch mega entspannt drauf und dann hast du ja, dann haben wir noch Straßen, Radrennen gesehen, zwei Stück so. Und dann dieser Ballon, der aufstieg mit dem
Feuer.
Mit dem olympischen Feuer, so das abends anzuschauen, ist tatsächlich sensationell. Ich weiß gar nicht, die wollten das ja, glaube ich, behalten als neue Sehenswürdigkeit. Weiß ich gar nicht, ob das passiert ist. Weißt du das? Ob die das immer noch?
Ich hörte nur davon, ich habe es nicht überprüft.
Okay, müssen wir mal machen, müssen wir mal hin, ne? Müssen wir überprüfen. Ja, aber fand ich sensationell. Wir waren 3 Tage vor Ort. Genau. Und es hat sich absolut gelohnt.
Ja. Ja, also das kann ich total nachvollziehen und war sicherlich eine super Sache, weil als ich das dann gesehen hatte, ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt und hatte mir mal die Preise angeschaut und es war unheimlich komplex. Also ich habe hier so ein Booklet bekommen. Ich weiß nicht, das waren gefühlt 100 Seiten, wo es 1000 Kategorien gab, ne, von Vormittag, Nachmittag, welches Venue, ich habe überhaupt gar nicht mehr durchgeblickt. Also wie willst denn du da überhaupt durchsteigen? Und weil es wäre jetzt, ich habe jetzt keine Sportart, wo ich gesagt hätte, so, ey, die will ich jetzt unbedingt sehen, sondern mich hätte einfach so grundsätzlich das interessiert. Und es war aber so komplex, dass ich gesagt habe, oh, das ist mir jetzt echt zu nervig. Und dann hat man aber auch, finde ich, durch die Übertragung und die Berichterstattung ja mitbekommen, dass ich war vor 2 Jahren in Paris, da hat man schon gemerkt, wo die alles aufbauen und so weiter. Und das ist ja schon mal so ein bisschen überall, ja, hat man schon so einen Eindruck gewinnen können, dass das halt diesmal nicht irgendwo außerhalb in irgendeinem Vorort stattfindet, sondern dass das wirklich alles in der Innenstadt passiert, da wo auch die Sehenswürdigkeiten sind. Und ich glaube, und da hatte ich die Hoffnung, dass wenn man da einfach mal durchgeht und langläuft, dass man schon so viel Atmosphäre einatmen kann, dass ich dann auch gedacht hatte, ach komm, weißt du was, ich hatte geguckt, Zugticket oder mit dem Auto, ist ja von Köln aus gut, ja, 5 Stunden und dann einfach dahin und keine Ahnung, irgendwo pennen, wäre vielleicht ein bisschen blauäugig gewesen. Wir haben tatsächlich kurz mal überlegt, also mein Sohn und ich, ob wir das spontan machen sollen, aber wäre dann vielleicht doch sehr, sehr spontan gewesen. Ich hatte da keine Lust, dann irgendwo unter einer Brücke an der Seine zu pennen.
Ich habe aber dann tatsächlich gehört, also auch nochmal einen Tipp tatsächlich. Ich habe dann noch mit Kollegen gesprochen, die schon öfter bei Olympischen Spielen waren, die dann so ganz selbstverständlich, ja, ist doch klar, Ralf, dass kurz vor den Spielen dann alles günstiger wird. Und dann habe ich gesagt, na ja, ist doch klar,
logisch.
Ja,
klar, natürlich.
Weiß ich ja auch. Ja. Weiß ich doch auch. Deswegen habe ich ja so lange gewartet. Nee, aber es ist tatsächlich so, weil dann diese ganzen Buskontingente zurückgehen von Reiseveranstaltern beispielsweise, sind dann halt wieder viele Hotelzimmer frei, so von Sachen, die nicht gebucht worden sind, die storniert worden sind und so weiter und auch Tickets dementsprechend. Und es gab auch da halt eine tägliche Ticketbörse, also du konntest immer in dieser Paris-App, olympischen App gucken, okay, ja, da ist wieder ein Ticket, so, und dann konntest du das direkt buchen, so, es war schon geil gelöst, muss ich sagen. Und absolutes Highlight für mich als sportbegeisterten Mann. Und
in Frauenkleidern.
Genau, in Frauenkleidern. Aber das in Paris fiel das ja nicht auf, weißt du? Da laufen ja viele so Typen rum, wie ich dann.
Typinnen,
genau. Und für meine Kids, die waren auch begeistert. Nicht, das ist ja auch immer schön, finde ich, wenn man solche Dinge halt auch teilen kann.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, teilen.
Was möchtest du teilen?
Ich wollte kurz, bevor ich dann zum Teilen komme, wollte ich sagen, die nächsten Olympischen Spiele sind in Los Angeles. Da fällt es einem natürlich nicht ganz so leicht, da mal vorbeizuschauen. Ja. Ne? Von daher war es eine super Sache, dass ihr das gemacht habt. Finde ich klasse und bin ich auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Aber es gab ja noch ein zweites Sportereignis und das zum Thema Teilen, die Europameisterschaft. Und man hat das ja gar nicht so, es hat sich so plötzlich so, finde ich, so ganz, ganz spontan erst aufgebaut, so die Stimmung. Und ich fand es in Köln nämlich toll. Ich war mal in der Stadt, weil mein Büro ist ja mitten in der Innenstadt und dann bekommst du schon so ein bisschen was mit, wenn dann die Schotten durch die Stadt ziehen oder die Engländer. So, das ist halt einfach eine Wahnsinnsstimmung, ne? Und das war wirklich toll. Und dann bin ich auch einfach mal so durch die Altstadt gelaufen, wo man sonst normalerweise niemals als Kölner langlaufen würde, um einfach so diese Stimmung einzuatmen. Und ich dachte, oh cool. Und ich hatte halt im Vorfeld auch versucht, weiß nicht, vielleicht du auch, Tickets zu bestellen, ja. Habe mich da beworben.
No chance.
Und hatte mich für mehrere Städte beworben, habe keine bekommen. System finde ich ein bisschen seltsam, weil ich kenne auch Leute, die haben dann direkt 3 oder 4 Spiele bekommen und andere Leute kriegen gar keins. Ich weiß nicht, ob man es dann nicht einfach so machen kann, dass man es irgendwie aufteilt, dass so nicht eine Partei dann irgendwie 3, 4 bekommt und andere gar nichts. Gut, war halt dann so und dann war es natürlich am Bildschirm verfolgt und dann habe ich irgendwann gedacht, oh Mist, ey, jetzt ich würde schon noch gern mal ein Spiel live sehen. Ne? Und dann bahnt es sich an, das letzte Spiel in Köln, ich glaube, es war ein Achtelfinale. So, und da fiel mir nämlich dann auch ein zum Thema Teilen. Also ich war 2006, habe ich als Volunteer gearbeitet im Medienbereich und konnte jedes Spiel in Köln anschauen, auch vorher schon den Confed Cup 2005. Und das war einfach eine total tolle Erfahrung, weil es doch etwas anderes ist, als jetzt ein normales Bundesligaspiel anzuschauen. Es mag vielleicht das gleiche Stadion sein, aber die Atmosphäre, alles ist anders. Dann habe ich gesagt, komm, mein einer Sohn ist ja sehr fußballbegeistert. Ich habe gesagt, also ich möchte ihm das auch und mir uns das einfach nochmal diese Erfahrung geben. Also weil ich erinnere mich ja selbst dran, auch damals die letzte EM, wann war die? In Deutschland 88?
Ich glaube 88.
Ne? Und dann 2006 und jetzt, also das ist ja schon, und wer weiß, nee, wie Quatsch, alt sind wir denn?
Warte mal gerade. Ah nee, doch, 88.
Doch, 88. Sorry. Da, ne? In Hamburg, Halbfinale, Deutschland, Holland. Dieses Van Basten-Tor und dann hat Holland gewonnen im Finale.
Nicht drüber sprechen. Jetzt nicht drüber sprechen, es tut
immer noch aber weh. Du weißt, das ist schon ein paar Jahre her, dann 2006 ist mittlerweile auch schon sehr viele Jahre her. Wann soll es das nächste Mal sein? Wie alt sind wir dann? Ich will gar nicht dran denken. So, und deswegen habe ich gedacht, so, wir müssen jetzt zuschlagen. Und dann habe ich auch über so eine App geguckt und dann kam immer wieder ein Ticket rein, dann wieder raus, dann war es teuer, dann war es, also es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Und das Achtelfinale war dann, ich glaube, es war das Achtelfinale, war es Viertelfinale, ich weiß gar nicht mehr, ich will mich da jetzt nicht festlegen, war Spanien gegen Georgien. Und dann habe ich für einen sehr, sehr hohen Kurs, habe ich dann 2 Tickets ergattert. Die waren natürlich auch in einem sehr guten Block, also ja, super Lage. Aber es war mir in dem Moment egal. Und ich habe auch im Nachhinein gemerkt, es war mir das Ganze wert, auch einfach unverschämt viel Geld für 2 Tickets zu kaufen oder zu bezahlen. Und es war einfach ein super Erlebnis. Wir standen irgendwie bei den Georgiern, die haben 1-0 geführt. Da war die Party ohne Ende. Okay, dann hat dann Spanien, glaube ich, 4 oder 5 Tore noch geschossen.
Das aber war diese ein cooles Atmosphäre, Spiel, kann ich mich dran erinnern. Und diese Atmosphäre kam auch, ich habe es am Fernsehapparat gesehen, kam auch darüber. So, also gerade von den Georgiern, sagen so.
War super.
Ach, bei dem Spiel warst du cool.
Ja, wir haben es auch einfach unten in die erste Reihe gesetzt und wir saßen direkt am Spielfeldrand. Und es war super. Es war einfach, es hat mega Spaß gemacht. Und deswegen, also das, solche Erlebnisse, die bleiben ja. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich, also auch für die, ne? Also die werden, das wird denen später vielleicht auch nochmal bewusster werden, dass sie sagen, wow, ich war schon mal bei Olympischen Spielen, wie cool ist das denn?
So, ja, ne? Mega.
Wenn wir jetzt auch immer noch so begeistert sind, wenn wir solche Ereignisse miterleben, so, und wir haben ja schon alles gesehen.
Ja.
Wir haben ja schon alles gesehen, uns holt ja fast nichts mehr ab.
Ne? Ja, wobei bei den Olympischen Spielen war ich noch nie. Also ich habe tatsächlich. Beim Fußball habe ich alles gesehen, von DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League, Länderspiele, WM und EM-Spiele.
Ja, aber EM habe ich nicht gesehen, WM ja.
Olympia habe ich, das ist ein schwarzer Fleck auf meiner Vita.
Und was wir noch nicht haben, ist natürlich eine Meisterschaft mit dem ersten FC Köln zu feiern, lieber Andi. Aber das ist ein anderes Thema.
Waren wir nicht irgendwann?
Waren wir ja, doch, mal? Wir waren mal, da waren, sind wir auch schon, da, ja. Da waren wir schon auf der Welt. So. Es ist sehr verschwommen noch die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon. Ich weiß es nicht mehr
genau. Ich weiß noch, dir ging es nicht so gut nach dem ganzen Kölsch. Ne?
Ja, da haben wir ja schon sehr früh, haben wir ja schon, wie das halt in Köln so ist, trinkt man ja schon als Kleinkind Kölsch. So. Ja. Ja, so ist das, ey. Bitter, bitter, bitter. Ja, also genau, das war auf jeden Fall das Highlight im Sommer. Ja, genau, aber ansonsten immer so zwischendurch mal so kleine Trips gemacht. Ich war auch viel hier, was ich gemacht habe, ich habe eine Wanderung gemacht tatsächlich, lieber Andi. Und zwar, der Bergische Weg ist ausgezeichnet worden vom Wandermagazin zum schönsten Wanderweg Deutschlands.
Wo führt der lang?
Der führt bei mir an der Horsttür vorbei direkt.
Durchs Bergische?
Durchs Bergische. Aber der führt von Essen, da startet der, am Baldener See. Und der geht bis nach Königswinter, sage ich jetzt mal, glaube ich. Und geht dann über in den Rheinsteig. Mhm. Und ich bin in andersrum gegangen und bin 3 Etappen gegangen von hier in der Nähe von Köln Richtung Solingen.
Mhm.
Und das ist schon ein
bergig.
Da ist auf jeden Fall bergig. Also für alle, die jetzt lächeln, wenn sie aus den Alpen kommen, es sind Etappen dabei gewesen mit 1000 Höhenmetern, was schon sehr viel ist. So, also da ging es ganz schön rauf runter. Und ich weiß noch, bei der 3. Etappe, es war ein sehr warmer Tag.
Mhm.
Mitten im Sommer, ich bin von Altenberg aus gen Burgwupper losgelaufen und ich war gut gestimmt. Ich hatte ein Lied auf den Lippen und pfiff so durch den Wald.
Ich kann es mir wirklich vorstellen.
Hüpfte ich die Berge hoch und aber irgendwann, also das war eine Strecke, die war für 27 Kilometer angelegt. Es gibt aber zwischendurch keinerlei Verpflegungsmöglichkeiten großer Art. Deswegen habe ich dann nochmal so eine 4 Kilometer extra Schleife, um zu einem Supermarkt zu kommen, eingelegt. Also insgesamt hatte ich dann nachher 32, 33 Kilometer auf der Uhr. Und wer nach Burgwupper will, von meiner Richtung aus, also von Süden nach Norden, der darf sich darauf gefasst machen, dass es extrem steil am Ende bergauf geht. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe zwischendurch, bin ich stehen geblieben. War ein Anstieg, der war auch so eingezeichnet natürlich bei Komoot. Ich dachte so, ja, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja, das kommt nicht. Das ist ein Fehler auf der Uhr. Aber dann stand ich unten und guck hoch so und denke so, nee, meinen die ernst so. Das ist krass so. Und ich habe halt einfach laut gelacht im Wald. Das ist ein Wahnsinn so.
Mhm.
Genau, dann habe ich mich da hochgekämpft und dann irgendwie zu dieser Burg hochzukommen, war ein absolutes Abenteuer. Ich weiß auf jeden Fall,
meinst du Schlossburg oder?
Schlossburg.
Ja, okay. Schlossburg. Weil da siehst du ja, wenn du oben, ich war immer nur oben, da kannst du ja runter ins Tal gucken, das geht ja wirklich so runter. Ja. Also da bist du dann hoch.
Ja, da bin ich hoch.
Oh ja.
Ja, das war durchaus eine interessante Erfahrung. Ich wusste nicht, dass das Bergische Land so steil sein kann.
Ja, heißt ja auch nicht zu Unrecht. Also ne, ich meine, man hätte ja drauf kommen können, wenn man den Namen, aber gut, Berg.
Nein, aber Berg, ja, es gibt ja schon mal Worte. Es ist ja
ein hügeliges Land.
Genau, ja.
Hm? Also
ja, anhöhiges Land.
Mhm, Anhöhe, genau. Hm? Leichte Erhebung.
Genau. Ich weiß auf jeden Fall, ich kam da oben an. Es war alles eng, so super eng vom Timing. Ich hatte mir da so ein Hotelzimmer gebucht, aber es war ja nichts los. Es war mitten in Sommerferien. Wer wandert in den Sommerferien durchs Bergische Land? Ich halt.
Mhm. Alleine hast du es gemacht?
Ja, ich wollte eigentlich, ja, ich war alleine unterwegs. Ich wollte das mal alleine machen. Ich wollte mal alleine sein. Mit mir. Mit
meinen alleine Gedanken, mal die Grenzen ausloten.
Ja, na genau. So. Da kann man auch mal alleine schimpfen dann, weißt du, wenn es nicht so läuft.
Ja.
Ist auch gut, weißt du, einfach in die Natur reinschimpfen. Alle sagen immer, die Natur tut so gut. Na, tut sie natürlich auch, aber an manchen Stellen kann man sie auch mal anschreien. So. Du, Natur. Auf jeden Fall kam ich da an, dann habe ich noch ganz schnell dieses Hotelzimmer bezogen. Und da machte, ich bin um 17.30 Uhr da angekommen, um 18 Uhr machte alles zu. Ich bin dann auch schnell runtergespurtet in die Burg, weil da das einzige Restaurant war, was noch irgendwie auf hatte. Und die habe ich dann quasi bei der Abrechnung erwischt. Aber die waren dann sehr smart. Die haben, glaube ich, gesehen, dieser Mann braucht Hilfe. Er braucht etwas zu essen und zu trinken. Und dann habe ich nur noch rausgestammelt, was habt ihr, kann das auch mitnehmen? Kann ich? Setz dich mal hin.
Echt?
Ich war schon im Panikmodus. Wer mich näher kennt, der weiß, wenn ich in so ein Essenstrauma schon fast reinfalle, in den der Hungerast kommt, dann kippt bei mir alles. Die Stimmung, der Körper macht nicht mehr, was er will. Es ist die Hölle. Mit mir zusammen zu sein dann auch. Aber ich war ja mit mir alleine. Und die haben mich halt, die haben das genau erkannt. Setz dich mal dahin, dann hatte ich schon ein Bier da und dann gab es halt ein Schnitzel und so weiter.
Okay.
Salati und dann direkt noch ein Getränk. Und dann war die Welt schon wieder in Ordnung.
Aber da kannst du wirklich froh sein, weil genau das habe ich nämlich super oft schon umgekehrt erlebt. Und da denkst du dir, Servicewüste Deutschland, was denken ausländische Besucher, Touristen, wenn die nach Deutschland kommen? Du bist irgendwo in der deutschen Provinz, in irgendeinem, ich denke mal so an den Rhein oder an die Moselregion.
Ja.
Dann kommst du dann 5 Minuten vor Feierabend da an und fragst, gibt's noch was zu essen? Nee, mach mir zu hier, nee.
Ja.
Und dann stehst du da und denkst, okay, danke. Ja. So, ne? Und dann wird aber auch nicht irgendwie mal nach einer Lösung gesucht oder irgendwo sagt, okay, aber vielleicht kenne ich noch den Laden. Oder dann fragst du, wo gibt's denn hier noch was zu essen? Nee, hier hat alles zu. So, jetzt hau ich mein Mikro um. Vor lauter Empörung.
Ja, du bist ja so emotional heute an.
Ja, nein, und so. Und dann, wer hilft mir dann? Die Pizzeria Roma, ne? Die es irgendwie gefühlt in jedem Ort in Deutschland gibt oder Napoli. So, und da gab es dann noch was, da konntest du eine Pizza essen. Der war total freundlich, aber die anderen, die deutschen Gasthöfe, Oh, so, deswegen sei froh. Vielleicht liegt es dann doch irgendwie am Rheinland.
Was nee, ich, muss, ich kann da reingehen.
Ja, geh rein.
Ich, in Niederlande. Ich war ein, ich sage mal, ein Gus.
Aber warst du nicht in de Grol?
De Gus hat gesagt, ey, Junge, setz dich mal dahin. Setz dich dahin, so, entspann dich und mach einfach Drinki, ein Biertje und dann gibt es ein kleines Happy-Happy. So. Und dann hat er mich, ja genau, es waren Holländer halt, Niederländer.
Also, ernsthaft?
Ja.
Ja, siehst du, ja, hallo? Das unterstützt ja meine These, ah, meine absolut. Empörung, weil dann ist es so, dass uns die Holländer und die Italiener verpflegen. Ja, so in solchen so, weil, Situationen.
Ja, absolut.
Wahnsinn, ne? Also da sollten die Deutschen gerne. Tatsächlich mal...
Genau. Ja, also gerade in diesen Gegenden, ich bin ja, war öfter auch mal am Rheinsteig, stimmt gar nicht, ich war nicht öfter am Rheinsteig, ich war ein paar Mal am Rheinsteig, genau, Licht und Schatten, sag ich.
Ja.
Aber keine Selbstverständlichkeit, so wie du das oft im Süden oder keine Ahnung, was hast du, oder sagst du, ja, bitte, natürlich bist du hier und wenn du zu früh, zu spät kommst, mir egal, du bist mein Gast, so.
Ja, oder kriegst du halt noch, guck mal, wir haben noch ein bisschen Brot, wir haben noch irgendwas, ne, klar, vielleicht ist die Küche schon zu, aber wir können noch kurz irgendwie dir irgendwas machen. Spontan,
aber wie gesagt, flexibel.
Es ist, ja.
Also, Chus und seine Familie haben mich halt gerettet und ja, das war sehr angenehm. Da habe ich noch ein bisschen die Aussicht genossen. Es war super. Also dieses alleine Wandern werde ich auch nochmal machen. Hast du schon mal gemacht? Warst du schon mal alleine in der Natur unterwegs? Egal, Wandern, Radfahren machst du natürlich alleine.
Aber ja, Radfahren, Tage. Also Wandern ist jetzt nicht so meins da.
Ja, weiß ich. Aber mehr, dass du mal mehrere Tage mit dir alleine warst oder hältst du es nicht aus?
Ich bin die meiste Zeit mit mir alleine. Also
so, nee, jetzt so sportmäßig.
Ja, nein, aber nein, also ich habe mal eine Radtour alleine gemacht, aber auch jetzt nicht mehr als länger als einen Tag. Also habe ich noch nie gemacht.
Weil ich fand das mega angenehm. Ich hätte auch tatsächlich gern noch länger gemacht, aber es waren nur ein paar Tage, die ich mir nehmen konnte. Und ich muss sagen, das Bergische Land ist und der Bergische Weg sind wirklich wunderschön. Also kannte ich in der Richtung noch nicht. Ich kenne das bei mir in der Ecke, was so Köln, Rösrath in der Nähe ist so. Da kann man auch wunderschön. Kupfersief-Natal ist ein Tipp, wer hier aus der Gegend kommt. Geht mal dahin, schaut euch das mal an. Navbachtal, absolut traumhaft. Man braucht nämlich nicht immer so weit wegfahren. So. Ja. Dann war ich an der Mosel noch mit meinen Schwestern. Habe eine Wein- und Wandertour gemacht, auch sehr alpin. Das ist ja auch immer so. Wir sind da angekommen und es war, wir hatten 2 Tage. Und dann haben wir gesagt, okay, natürlich machen wir auch was Sportliches. Wir gehen aktiv da rein in die Weinberge. Das ist ja dann auch immer sehr direkt an der Mosel. Das heißt, du bist unten im Tal, weil oben am Hang oder so kannst du ja nicht, hier stehen ja keine Häuser. Und dann geht's immer mindestens 400 Meter erstmal hoch, steil hoch. So. Und das war auch am ersten Tag so. Und in dem Moment, wo wir oben an der exponiertesten Stelle mit einer wunderschönen Aussicht ankamen, fing es an zu schiffen. Und zu stürmen, das war unglaublich. Ich habe selten sowas. Wir sind so nass geworden, haben natürlich durchgezogen, ist doch klar.
Natürlich.
So, ne? Und dann gab es nachher eine schöne Weinprobe und so und am nächsten Tag auch nochmal. Ja, toll. Mosel, auch eine Empfehlung. Also ich habe sehr viel Regionales gemacht, wie du hörst. Wie Paris und Mosel. Nee, aber gar nicht so weit weg. Fand ich gut. Absolut, absolut schön. Und bei dir, was war denn da noch los?
Ich war in Griechenland auf dem Peloponnes. Ich habe da ein paar 2-3 Wochen verbracht. Pure Erholung. Es war schön leer, weil es so schön heiß war und viele Menschen mögen das ja nicht mehr im Sommer und zieht es dann vielleicht eher dann Richtung Norden.
Und ist da so ein Wechsel feststellbar tatsächlich?
Ja, also ich glaube, also es war dann schon schnucklige 38 Grad. Und wir waren teilweise an Traumstränden, also wirklich der Hammer, so wunderschön und da war kaum was los. Also das ist wirklich total krass und man stellt schon fest, dass dann die Leute vielleicht dann eher so nach Nordfrankreich, Normandie, Bretagne oder Skandinavien zieht und dass viele Leute auch diese Hitze gar nicht aushalten können. Wir kommen, meine Familie und ich, wir kommen damit gut klar, aber wir haben auch schon festgestellt, wir konnten da jetzt vor Ort auch nicht so super viel machen. Gab es natürlich oder gibt es unheimlich viele Ausgrabungsstätten. Wir waren in der Nähe von Epidaurus. Das ist so ein großes Amphitheater. Und das war vielleicht so 20 Minuten mit dem Mietwagen dorthin von unserem Hotel in Tolo, einem sehr schönen, schnuckligen Ort an der Küste. Und hab ich gesagt, wir müssen das einfach mal angucken, das geht halt nicht anders. Ne? Und dann haben meine Kinder dann rumgemeckert, es wäre viel zu heiß. Dann haben wir den Deal gemacht, dass wir nur das Amphitheater angucken. Also maximal eine Viertelstunde habe ich mich drauf eingelassen. Ja. Und musste mir dann, als die Viertelstunde dann abgelaufen war, es natürlich permanent vor Ort anhören. Die Viertelstunde ist vorbei, wir gehen. Ich so, Leute, jetzt sind wir doch gerade, lass doch mal. Das habe ich jetzt nicht so genau auf die Sekunde genau gemeint. Aber das war natürlich dann, hätte ich natürlich wissen müssen. Na, aber man konnte da schon ein bisschen was machen, aber es war natürlich einfach auch tierisch heiß. Und dann hängst du halt am Strand rum. Wir haben, waren an zwei verschiedenen Orten. Du kannst total toll schwimmen, schnorcheln. Wir haben vor, waren an einem Strand, da war ein Schiffswrack am Strand, also unter Wasser. Dann konntest du vom Strand aus da so rausschwimmen und dann war dieses Schiffswrack da. Das konntest du natürlich super erkunden, weil total viele Fische da waren. Also es war unheimlich nett. Dann haben wir schön lecker gegessen, ne? Ich habe unheimlich viel Seafood gegessen. Also es war wirklich sehr entspannt. Also dieses griechische Festland habe ich bisher noch nicht so erkundet. Und da werden wir sicherlich in Zukunft auch wieder mal hinfahren, weil es nicht zu überlaufen ist, preislich noch fair und ist total angenehm und schön ist. Ne?
Und die Griechen sind ja auch einfach super nett, ne?
Ja, oder? Also ich fand's sehr angenehm. Mhm. Weniger angenehm war dann, dass wir beim Rückflug von Athen da gestrandet sind. Ich will die Geschichte gar nicht so groß machen, aber da hat sich eine große deutsche Airline, die wir extra ausgesucht hatten, vielleicht zu Billigfliegern nicht besonders mit Ruhm bekleckert, weil erst war das Flugzeug zu spät, dann kam es an, dann sind wir alle eingestiegen, dann klemmte eine Klappe, dann musste die mit einem Gaffertape repariert werden. Und als wir dann startklar waren, hieß es, wir dürfen nicht mehr starten wegen Nachtflugverbot. Und dann mussten wir alle wieder um mittlerweile 1 Uhr nachts aus dem Flieger, mussten unser Gepäck nehmen. Und wenn du das Gepäck nimmst, bist du ja automatisch draußen. Und wir hatten natürlich keine Tickets mehr, weil wir ja vorher mit eingecheckt sind. Also standen wir dann plötzlich in der Eingangshalle des Terminals. Da war natürlich mittlerweile alles zu. Ja, und dann wussten wir auch nicht weiter. Wir dachten, was ist denn jetzt? Ja, da war auch niemand.
Okay, aber das erzählst du jetzt bitte schon noch zu Ende. Das,
so, ja. Das ist, so, und dann kam ein Flughafenmitarbeiter, der hat natürlich den kompletten Hass der Menschen abbekommen. Also es ist interessant, wie sich dann so eine Gruppendynamik entwickelt. Da gibt es dann so zwei, drei, die sich so als Redelsführer emporheben und dann meinen, sie müssten dann hier für die Rechte aller kämpfen. Und dann hat einer gesagt, hier, für die armen Alten und Kinder, wir brauchen Wasser. Meinst du, ja, das ist super, klar, aber das ist toll, dass du dich da jetzt so einsetzt, ne? Und dieser arme Flughafenmitarbeiter, der war die dümmste Sau da, ne? Aber der war ja nicht von der Airline, sondern der war vom Flughafen. Die Airline hat uns dann über die App, haben wir dann auf unser Handy einen Gutschein bekommen über 5 €.
Okay, halt mal hin.
Ja, es war natürlich, aber du bist halt außerhalb des Terminals. Wir waren nicht im Check-in, nicht im Sicherheitsbereich, wo es viele Geschäfte gibt. Wir waren außerhalb. Und jetzt geh doch mal am Flughafen für 5 € Abendessen.
Ja, ja klar, vor allem mit 4 Leuten.
Genau. Ja. Mhm. So, also dann, es hieß ja auch immer, man kann sich da ein Hotel mieten und weiß ich, über die Fluggesellschaft besorgt ein Hotel. Nee, da war nichts. Wir waren völlig auf uns alleine gestellt und es war in der Terminalhalle waren auch kaum Sitzplätze. Also das heißt, also die ganzen Leute sind dann halt verstreut, paar haben sich so die wenigen Sitzplätze ergattert. Und wir haben uns dann tatsächlich irgendwo da oben war so ein kleiner Ausstellungsraum, da waren so ein paar Bilder von irgendwelchen antiken Städten. Und da haben wir uns dann mit anderen Leuten auf den Boden gelegt, dann haben wir da gepennt. Auf dem Boden.
Das ist aber eine krasse Reiseerfahrung, ey. Wow, ja. Okay.
Und dann kommt am nächsten Morgen ein Mitarbeiter vom Flughafen und scheucht uns so weg. Also, da kann ich mir vorstellen, wie sich so Obdachlose fühlen. Der meinte, ey, raus hier, das ist kein Schlafplatz, das ist ein Museum. Das war halt einfach so eine, weißt du, manchmal sind da in so Flughäfen so Seitenräume, wo da einfach so ein paar Bilder an der Wand hängen. Da meinte ich so, Typs, ey, denkst du, wir liegen hier freiwillig? Denkst du, das mache ich jetzt zum Spaß? Dann sei auch wenigstens freundlich. Wir gehen ja auch, alles okay. Aber habe ich denn echt gesagt, ey, finde ich unmöglich. Ne? Wir sind hier nicht irgendwelche Aussätzigen, die du hier irgendwie mit den Füßen raustreten musst. Ne? Und dann war es tatsächlich bis mittags, haben wir gekämpft, dass wir irgendeinen Flug kriegen. Wir haben mit der Hotline gesprochen. Die eine war für die andere nicht zuständig. Es war wirklich tierisch. Wir haben versucht, wieder einzuchecken beim nächsten Flug. Wir hatten ja gar keine Tickets, ne? Also es war wirklich der Horror ohne Ende. Und dann denkst du, du bist eigentlich in 3 Stunden zu Hause, aber du hängst irgendwie über 24 Stunden am Athener Flughafen rum und kommst dir vor wie der letzte Idiot.
Das aber war wirklich also, hat ja geklappt.
Unterirdisch.
Du sitzt ja wieder da. Mhm. Wie wurde das Ticket-Ding denn gelöst dann? Also
wir haben dann gesehen, es gibt ja noch zu dem Konzern, ich kann es ja auch sagen, also ne, Lufthansa, da gehört ja auch Eurowings zu. Und dann haben wir versucht, mit Eurowings zu fliegen. Und dann hat aber Eurowings dann die Schuld auf Lufthansa geschoben und wieder zurück. Und dann waren wir sowohl in der Eurowings-Hotline und dann waren wir in der Lufthansa-Hotline. Und dann die Leute am Check-in, die ja tatsächlich Flughafenpersonal sind, die wussten dann gar nichts. Also es war wirklich tierisch. Und dann irgendwann haben wir es geschafft, dann sind wir nach Düsseldorf geflogen. Ne? Das war ja immerhin das für uns dann die beste Lösung. Sonst hätten wir auch über München, Köln fliegen können. Das war einfach ein totales Chaos. Aber die Lufthansa zeigte sich null hilfsbereit, also in Hotlines und so. Also wir waren völlig aufgeschmissen. Und dann frage ich mich, es waren auch wirklich ältere Leute da. Ne? Also ich habe jetzt auch kein Problem. Es gibt zwar Schöneres, aber dann klemmen wir uns halt eben da auf den Boden im Flughafen und pennen da. So, aber was machen denn wirklich ältere Herrschaften? Naja, so, das klar, war wirklich, ich weiß gar nicht, wie die es gemacht haben. Einer hat nur genommen, fand ich geil, war so ein älterer Typ, der meinte nur, komm, ich nehme jetzt die 5 Euro und besauf mich. Dann hat er sich erstmal 2 Bier geholt davon. Und dann
hat er 2 Bier für bekommen, das ist ja überraschend nochmal. Ja,
nein, ja. Ich glaube, er hat auch die anderen 5 Euro von seiner Frau auch noch investiert. So. Für, ne? Und dann heißt es, okay, das ist jetzt vielleicht in der Situation vielleicht kurz eine Lösung, aber so langfristig gesehen, ich weiß nicht, wie du jetzt durch die Nacht mit den 2 Bieren kommst, aber ich fand's super. Na, egal. Aber wir haben tatsächlich dann, das habe ich das erste Mal gemacht, Flightride ausprobiert.
Was ist das?
Das ist dann ein Anbieter, da kannst du quasi deine Beschwerde einreichen und die regeln das alles für dich mit der Airline. Ah, da musst du natürlich eine bestimmte eine Provision zahlen, die jetzt auch ganz okay ist. Aber wenn du überlegst, was du dann zurückbekommst, und für uns war es halt so, wir hatten halt die höchste Kategorie. Das heißt also, es war nicht eine Verspätung, unser Flug ist ausgefallen. Wir sind da gestrandet, wir mussten am Flughafen übernachten. Also schlimmer geht's ja gar nicht so in der Kategorisierung der Fails einer Airline. So, und dann haben wir am Ende tatsächlich das Geld zurückbekommen und mussten haben denen dann noch ein bisschen was abgedrückt an Provision, aber wir mussten uns um nichts kümmern. Die haben das alles für uns geregelt.
Super
Tipp. Und wir haben dann am Ende tatsächlich mehr zurückbekommen, als wir für beide Flüge hin und zurück bezahlt haben für 4 Personen. Aber das ist jetzt trotzdem, sollte man das nicht anstreben, weil das diese Sparmaßnahme, also das war einfach nicht schön. Und du hast dann nach zweieinhalb, drei Wochen Entspannung, kommst du halt einfach komplett gerädert aus dem Urlaub. Und
aber also wäre das so gelaufen, dass die Lufthansa einfach nichts bezahlt hätte, oder das wäre einfach zu anstrengend geworden, da hinterher zu sein wahrscheinlich, ne? So viel Zeit hat man ja
gar nicht. Die lassen dich halt permanent auflaufen. Also du musst dann Formulare ausfüllen und dann, ne? Also,
da muss ich ja sagen, ist die Deutsche Bahn ja entspannter, ne? Also da hast dann, da kannst direkt in der App, kannst du ja, wenn der Zug zu spät ist, hier Entschädigung beantragen. Funktioniert in der Regel auch. Ich hatte auch so ein Ding, da war ich mit meiner Tochter in Hamburg, da hatten wir tatsächlich super viel Pech so. Und da konnte auch die Deutsche Bahn gar nichts für. Erst Tiere auf der Bahn, dann Personen auf der Strecke. Nicht auf der Bahn, auf der Strecke. Und und wir haben insgesamt von Hamburg aus, keine Ahnung, 7-8 Stunden gebraucht oder so. Es war auch die Hölle. Hinter uns haben sich auch so Studenten haben sich halt total volllaufen lassen in der Zeit. War sehr lustig. Das haben sie nicht bezahlt. Die haben nur in Teilen das bezahlt. So, das fand ich aber auch okay, weil die Bahn ja nichts dafür konnte. Aber ich habe schon Situationen gehabt, wo die Bahn innerhalb von, die regulieren das super schnell. So, hast du da andere Erfahrungen gemacht, weil du mich gerade so anguckst?
Ja, ja, weil ich kann das natürlich toppen, weil wir sind nach unserem Griechenlandurlaub sind wir 2 Wochen später nochmal ins schöne Alpachtal gefahren, nach Tirol. Und
du bist haben ja dann, dauernd im Alpachtal.
Ja, das war jetzt einmal im Winter und einmal im Sommer. Das ist toll. Das ist schön. Wir hatten auch kurz überlegt, nochmal da im Winter hinzufahren, aber es hat sich jetzt nicht ergeben. Wir sind
mit dem Zug
gefahren. Mit dem
Zug.
Mit dem Zug. Okay. Und zwar, ich bin ein großer Freund des Nightjets, also des Nachtzugs. Du steigst in Köln ein, abends um 10 und kommst morgens um 9 Uhr in Innsbruck an. Kannst auch vorher in Jenbach aussteigen, dann hast du es noch näher ins Alpachtal. Und perfekt, ne? Also du fährst über Nacht, kriegst dann morgens ein Frühstück, super. Hinfahrt, perfekt. kamen wir morgens um 9 in Innsbruck an. Ich habe mir dann da einen Mietwagen geholt, damit wir so ein bisschen mobiler sind im Alpachtal. Wir wollten da wandern, haben verschiedene Aktivitäten gemacht, so nicht River Rafting mit so LKW-Schläuchen auf so Wildwasser runtergebrettert, so Flüssen. Da braucht natürlich, ist ganz praktisch, ein Auto zu haben, weil wenn du da mit öffentlichen Verkehrsmitteln da in die Walachei fährst, das ist nervig. So, und dann Rückfahrt. Mal der gleiche Plan, sind im Wagen zurückgebracht, in Innsbruck abends um 9 Uhr in unseren Nachtzug eingestiegen, haben es schön bequem gemacht und sind dann auch irgendwann eingeschlafen. Ne? Plötzlich um 3 Uhr nachts kommt eine Durchsage: Herzlich willkommen in Nürnberg, der Zug endet hier, bitte verlassen Sie den Zug. Ja, und dann hielt der Zug in Nürnberg um 3 Uhr nachts und wir mussten den Zug verlassen. Und da muss man natürlich auch erstmal gucken, packen wir schnell alles ein. Du hast dich da Bett fertig gemacht, wir haben da gepennt, wir lagen da in einem Bett. Ne, so alle, wir mussten bloß nichts vergessen mit zwei Kindern. Wir hatten also unseren Jüngsten mit einem Freund dabei. So, dann standen wir um 3 Uhr nachts in Nürnberg.
Und dann?
Ja, war ja nichts.
Ja, natürlich da kannst du nicht.
Ja. Ja, das.
Und dann, also der Zug war kaputt, oder was?
Nein! Der ließ uns raus, fuhr wieder zurück. Und dann habe ich den Schaffner gefragt, was ist denn los? Wir haben keine Ahnung. Also wie? Sagt uns doch mal irgendwie wenigstens, was? Warum müssen wir hier mitten in der Nacht aussteigen? Wusste niemand. Dann stehst du da nachts um 3 Uhr in Nürnberg und niemand sagt dir was. Da stand da, da meinte, hier ist übrigens ein ICE, in den können Sie einsteigen. Wir alle in den ICE rein, der stand da am Gleis. Dann, okay, aber fährt der irgendwie? Nö. Dann fiel uns auf. Der ist nur, also damit wir irgendwo sitzen konnten, stand da ein ICE, den haben sie aufgemacht. Dann saßen wir in dem ICE, der fuhr aber gar nicht. Das haben wir aber erst so nach einer Zeit gemerkt, weil irgendwie alle dachten, der würde jetzt weiterfahren. So, nö, ja, der ja, stand logisch, da einfach. Ja. Ja, so, und dann lange Rede, wir haben immerhin dann irgendwann um 3:30 einen Regionalexpress nach Würzburg genommen, sind dann irgendwie um 5 Uhr in Würzburg umgestiegen und dann mit einem ICE nach Köln. Keine Ahnung, wir kamen dann auch irgendwann an, aber... Also also wenn ich mit dem ICE gefahren wäre tagsüber, dann wäre es natürlich deutlich günstiger geworden. Nightjet kostet halt auch, da hast du eine Kabine und so, ne? Das kostet für 4 Personen, haben 700 € kostet so ein Ticket. Das ist schon ein Happen. So, und dann möchte ich doch auch diesen Komfort eines Nachtzugs genießen. Wenn ich aber um 3 Uhr nachts einfach rausgeschmissen werde, nee. So, und ich kämpfe mit der ÖBB heute noch darum, das ist jetzt mittlerweile ein halbes Jahr her, dass ich die Kosten erstattet bekomme. Ist unglaublich.
Unfassbar.
So, und da stehst du, also das war wirklich ernüchternd. Und ich bin so ein großer Fan von den Nachtzügen, aber das war wirklich unter aller Kanone.
Ich glaube, ich fahre mit denen nie irgendwo hin, da passieren ja immer komische Sachen. Ja. Andi, da haben wir uns ja wieder ein bisschen, haben wir uns ein bisschen abgedatet.
In Rage geredet.
Wir haben auch ein bisschen aufgeregt So, ja, hinten raus. Das tut uns ein bisschen aufpassen in unserem Alter. Nicht zu viel aufregen, nur die schönen Dinge noch so. Andi, war mal wieder schön mit dir.
Ja.
Haben wir uns ja ein bisschen abgedatet.
Genau. Jetzt
wissen wir auch mal, was beim anderen los war. Und dann quatschen wir einfach nächstes Mal.
Genau. Weiter, ne? Wir hören uns bei der nächsten Episode. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
Tschüsschen. Ciao mit V.
Ciao.